Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wir haben heute Jubiläum, die 100. blaue Stunde. Und deshalb ist unser Gast natürlich, wie könnte es anders sein, Achim Exner, ehemaliger Oberbürgermeister von Wiesbaden und Gründer und Spiritus Rector des Blauen Salon. Guten Abend, Achim, wie schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend, Jutta.
Achim, erinnerst du dich an den Anfang?
An welchen Anfang?
An den Anfang, als wir auf Sendung gegangen sind. Im November 2009.
Och, das ist lange her.
Ja, genau. Und ich will dich aber auch nicht quälen. Ich merke schon, du erinnerst dich nicht so. Und deswegen sage ich es. Also November 2009 gingen wir auf Sendung und unser Thema war Salonkultur. Hören wir mal rein. Wieso bist du unter die Salongründer gegangen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Die hat etwas mit einer zweiten Institution zu tun, die ich auch seit jetzt über 6 Jahren organisiere, nämlich Achims Rathaus. Das musste eine Angelegenheit, die in irgendeiner Form auch finanziert werden musste. Und wir haben schon, ehe es den Blauen Salon gab, in diesem wunderschönen Laden in Biebrich in der Delta-Straße kulturelle Veranstaltungen gemacht und sind dann einfach auf die Idee gekommen, wir gründen einen Salon. Das heißt, wir setzen das fort, was seine Tradition oder seinen Höhepunkt hatte im 19. Jahrhundert, die Salonkultur mit Lesungen, mit Exkursionen, mit auch einem Candlelight-Dinner, mit Musikabenden, mit Reisen, alles für die Mitglieder des Blauen Salons und für diejenigen, die im Stadtteil Biebrich zu Hause sind.
Also der literarische Salon hat ja eine lange Tradition. Es gab im 19. Jahrhundert viele berühmte Damen, die einen Salon geleitet haben oder gemanagt haben. Es waren Henriette Herz, Rahel Warnhagen, Johanna Schopenhauer, Bettine von Arnim. Die hat man Salonniere genannt. Und ich finde das ganz prima. Also so bist du noch nie genannt worden, ein Salonnier. Wie findest du das?
Ja, wir bezeichnen uns immer, also wir heißt in dem Falle meine Kollegin Helge von der Heide, als die Salonlöwen. Aber Salonniere klingt eigentlich auch nicht schlecht. Und gibt auch ein bisschen was von dem wieder, was wir da eigentlich machen. Also der entscheidende Unterschied ist natürlich, der Salon wird diesmal nicht durch eine Frau geführt. Also die Männer haben sich emanzipiert und auf diese Art und Weise durfte ich auch einen Salon führen. Und das gibt, weil wir einen sehr lokalen Aspekt haben. Wir versuchen überwiegend unsere Aktivitäten im regionalen Bereich zu machen. Das heißt, die Künstler, die bei uns ausstellen, kommen alle aus dem Raum Wiesbaden, auch wenn bei uns gelesen oder gesungen wird, in der Regel aus der Region Wiesbaden oder mit einem besonderen Bezug zu Wiesbaden.
Wunderbar. Das wollen wir ja auch übrigens in dieser Sendung künftig machen, die einmal im Monat zu hören sein wird. Wir wollen über Wiesbadener Künstler und Wiesbadener Aktivitäten berichten und auch darüber, worüber die Wiesbadener sich aufregen. Aber die Anbindung an unsere Stadt soll, Radio Rheinwelle ist ja auch ein Lokalsender, ein Bürgersender, die soll ja gewährleistet bleiben. Ja, das war Programm und so blieb es. Die Themen werde ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, wenn es mir auch schwerfällt. Dazu nur Folgendes, wir beide haben zusammen 7 Sendungen gemacht, Achim. Also Salonkultur, dann über Bonaire, 10 Jahre Achims Rathaus, über Breslau, über deine Zeit als OB und deine Reisen in die Partnerstädte. Bis hin zu einer Sendung, die wir Klartext nannten. Darin ging es um deine Beurteilung der Lage. Das war 2015. Also, ja, 100 Sendungen in 7 Dreivierteljahren, eine lange Zeit.
Ja, aber was man eigentlich jetzt sagen müsste, ich war ja nur in 7 dabei. Du hattest 93 Sendungen, wo du ohne mich auskommen konntest und hattest ganz fantastische Gäste. Und eigentlich stehe ja nicht ich im Mittelpunkt, sondern du, Jutta, weil du jede einzelne Sendung sehr sorgfältig vorbereitet hast und dir tolle Gäste eingeladen hast. Und deswegen würde mich mal interessieren, welche von denen haben dir am besten gefallen? Außer mir natürlich.
Am besten? Das ist natürlich so eine Frage, weißt du, außer dir kommt natürlich lange, lange nichts.
Mein Gott.
Ich
Tja, was soll ich sagen? Du bist mein Gast heute. Du hast absolutes Gastrecht. Was soll ich dazu sagen? Das ist sehr schwierig, weil mir bestimmt 50 Leute sehr gut gefallen haben, sehr interessant waren. Ich habe ja immer Folgendes gemacht. Ich
habe gestern einfach ein paar Namen. Lotipol zum Beispiel.
Lotipol, der war noch nicht hier. Der war
Der ist immer hier, weil er da oben
sitzt. Wen soll ich nennen? Alexander Klar, Philipp Salomon Menger, Hartmut Boger. Von den Berühmten vielleicht mal solche. Roger Willemsen. Wie heißt der, dessen Namen ich, auf den ich nicht komme, der Hamburger. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, vor lauter. Fällt mir vielleicht noch
Künstler?
Ein. Harry Rowold natürlich.
Harry Rowold,
das war auch eine sehr, sehr schöne Sendung. Dann Elke Heidenreich, Petrus Markaris, also von den Berühmten. Aber auch viele berühmte, also lokale Berühmtheiten. Und Jörg Jordan, und du weißt ja, ihr seid immer meine Helden gewesen, du und Jörg Jordan, weil ihr meine Stadt gerettet habt. Ja, damit soll es aber auch jetzt gut sein, sonst erzähle ich dir, was ich noch gemacht habe, und dann kommen wir nicht zu den Themen, die uns interessieren, beziehungsweise was ich von dir hören möchte. Wir hatten gesagt, also 100 Sendungen in 7 Dreivierteljahren. Ich wollte dich fragen, was in dieser Zeit passiert ist. Ich meine jetzt nicht die Weltlage, sondern es geht mir jetzt um dich persönlich. Wie ist es dir ergangen? Denn du bist ja damals gerade in die Karibik verzogen.
Ja, da bin ich auch immer noch und werde am nächsten Sonntag wieder zurückfliegen. Das hat sich jetzt so entwickelt, dass ich eigentlich halb und halb bin. Nicht ein halbes Jahr in Wiesbaden, aber 2 Monate in Wiesbaden und dann wieder mal für ein paar Wochen in Bonaire, dann wieder länger in Bonaire, dann wieder in Wiesbaden. Also ich lebe genau genommen in zwei Welten, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Und wenn ich so 2-3 Monate dort unten gewesen bin, dann irgendwann fehlt mir wieder das Leben einer doch immerhin Großstadt. Und dann muss ich wieder hierher. Und ich darf ja auch den blauen Salon nicht im Stich lassen und alles dem Jochen Karl überlassen, der mich in der Zeit vertritt.
Das stimmt natürlich. Und wir könnten über das Leben in zwei Welten sicher mal eine Extrasendung machen. Das wäre dann eine der folgenden. Was hältst du davon?
Ja, da kann ich auch immer schöne Geschichten erzählen. Zumal ich eine gewisse, in Anführungszeichen, lokale Berühmtheit auf Bonaire erlangt habe. Im Wesentlichen durch zwei Dinge. Einmal, weil ich der einzige Verrückte bin, der auch mittags um 12 so 30, 40 Kilometer mit dem Rad über die Insel radelt. Und zweitens habe ich ein Verfahren bei der Europäischen Union eingeleitet, das sich ja genau genommen gegen die Niederlande richtet, denn die Insel ist eine besondere niederländische Gemeinde. Alle Insulaner haben einen niederländischen Pass, dürfen jederzeit nach Europa, in die EU einreisen, so lange bleiben, wie sie Lust haben, Arbeit aufnehmen. Und ich nun Europäer bin, Mitglied der Europäischen Union, darf, obwohl mit einer Insulanerin verheiratet, normalerweise nur 3 Monate da bleiben. Und da habe ich gesagt, ich fühle mich diskriminiert. Ich sehe auf der Insel, dass alle Infrastrukturinvestitionen bezahlt werden aus dem Töpfen der Europäischen Union. Und ich, der ich ja indirekt mit meinen Steuern auch dazu beitrage, dass der gefüllt wird, was ich auch gerne mache, möchte dann aber die gleichen Rechte haben. Das hat dort, ich habe dort eine Journalistin, hat einen größeren Artikel darüber geschrieben, und mittlerweile bin ich bei allen Nicht-Insulanern sehr freundlich aufgenommen. Also Belgier, Deutsche, Österreicher, Spanier, die alle das gleiche Problem haben.
Ich sehe schon, du bist voll aktiv und wir können daraus eine eigene Sendung machen.
Ja, und was auch schön ist, man denkt immer, hier gibt's Wechsel in Regierung. Ich bin jetzt seit 9 Jahren da unten. In den 9 Jahren habe ich 8 verschiedene Regierungen erlebt. Mhm. Das ist richtig spannend.
Wir machen eine Extrasendung darüber, ja. Mhm. Aber weil heute Jubiläum ist, hast du versprochen, Geschichten zu erzählen, die du der Öffentlichkeit bisher vorenthalten hast. Das sind natürlich Geschichten aus deiner Amtszeit. Ich bin schon sehr gespannt und mit mir jede Wette viele Hörer dieser Sendung. Aber um die Spannung zu erhöhen, sprechen wir erstmal über den Kulturclub Blauer Salon. Und zwar gleich nach der Musik. Wir haben zwar kein Jubiläumsfeuerwerk, auch keine Blumen, aber eine Musik tut's auch. The Days of Wine and Roses, Ella Fitzgerald. So, das muss langen. Achim, in den ersten Jahren des Blauen Salon gab es neben den Veranstaltungen, die du gerade erwähnt hast, auch Ausflüge, nämlich zu Wiesbadens unbekannten Orten. Das war eine tolle Idee. Auf diesen Ausflügen haben wir viel von der Stadt kennengelernt und sehr viele von uns waren ja in dieser Hinsicht wirklich reine Ignoranten. Und später dann, als Wiesbaden sozusagen abgegrast war, hast du den Radius erweitert. Wie bist du denn bei deinen Planungen vorgegangen?
Ach, ich habe eigentlich nur nachgedacht, was könnte eigentlich für unsere Mitglieder spannend sein. Und habe dann natürlich Orte, die ich kannte, aufgesucht und die jeweiligen dort Verantwortlichen gebeten, ob wir nicht mal zu ihnen kommen können. Also ich will nur zwei Beispiele nennen. Das eine ist, kein Mensch in Wiesbaden oder kaum ein Mensch in Wiesbaden weiß, dass es eine Galerie auf der Rettbergsau lange Jahre gegeben hat und ich glaube immer noch gibt. Und zwar in der dortigen Fasanerie des Herzogs von Nassau. Das hat ein Unternehmer erworben, der Manager war, ich glaube, bei IBM und keine Lust mehr auf Management und IBM hatte und hat sich dort niedergelassen, hat einzelne Wohnungen vermietet an Künstler, an Handwerker, hat eine Galerie aufgemacht. Und diese Galerie haben wir besucht mit dem Boot natürlich, mit Musik. Es gab italienisches Essen. Der Lino, bekannt von dem Bratwurststand in der Wiesbadener Innenstadt, Italiener, hat natürlich wunderbar gekocht und wir haben uns alle sauwohl gefühlt. Ich war vorher noch bei einem Gesangswettbewerb, da habe ich die ersten drei Preise, die habe ich animiert, doch mit dazuzukommen. Da hatten wir ein wunderschönes Fest. Das war so schön, dass meine Aufforderung nachts um 8 Uhr abends ist Ende, weil dann fährt zum letzten Mal die Tamara, also das Fährschiff hin und her. Das haben auch ein paar genutzt, aber ein großer Teil war immer noch da. Und dann haben sie gefragt, was wir denn jetzt machen. Dann haben sie gesagt, kein Problem, ist doch wunderschön warm, hier ist eine Wiese, wir schlafen auf der Wiese. Das war etwas irritierend für alle Beteiligten. Ich habe in der Zwischenzeit angerufen bei der DLRG, wo ich seit langen Jahren Mitglied bin, und habe sie gefragt, ob sie nicht eine Übung machen könnten und uns um Mitternacht von der Insel bringen. Und das haben die auch gemacht. Wir haben dann vorher schön gesammelt, stille Sammlung, das heißt nur Scheine. Das kriegten die dann für Sprit und für zwei Kästen Bier. Und so kamen wir dann wieder vor der Insel.
Jetzt planst du aber Reisen außerhalb von Wiesbaden und da hast du die Situation auch noch besser unter Kontrolle. Du bereitest nämlich die Reisen minutiös vor, planst von der Thüringer Bratwurst bis zum Kulturereignis im tiefen Wald alles ganz genau. Du suchst Kneipen und Hotels aus und du trittst dann sozusagen als Herbergsvater auf. Wie gefällt dir diese Rolle?
Das macht Spaß. Ich habe mir schon überlegt, das könnte man eigentlich auch beruflich machen. Also nicht jeden Tag, aber so 3-4 Mal im Jahr. Also wir waren ja von den Partnerstädten bereits in Gent, wir waren in Görlitz, wir waren in Breslau und haben uns jetzt im Lutherjahr natürlich mit nicht nur der Wartburg, sondern mit Thüringen, mit Weimar beschäftigt und dort auch einen Literaten aufgetan.
Dazu gleich eine Frage. Ist es dir wichtig, dass man bestimmte Orte gesehen haben muss? Also die jüngsten Reiseziele des Blauen Salon lauten Wartburg, Werra, Weimar. Das sind Städte, wichtige Städte, für die in der deutschen Kultur eine große Rolle spielen. Muss man die gesehen haben? Willst du uns auch ein bisschen Bildung verpassen?
Ja, vor allen Dingen, wir sind seit 25 Jahren leben wir ohne eine Mauer, ohne Grenzen. Und immer wenn ich im Bus frage, wer war denn schon mal in Görlitz, dann ist das vielleicht ein Drittel, vielleicht. Und für Thüringen gilt das ähnlich, obwohl wir ja gar nicht weit auseinander sind und wunderbare Städte, kulturell reich, Baukultur vom Feinsten. Ich erinnere nur an Gotha, Schloss Friedenstein, kennt kein Mensch. Dabei ist die größte barocke Schlossanlage in Europa aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert. Nein, das ist, und es hat auch allen gut gefallen, ja, weil es weitet den Horizont.
Im Plan stand auch ein Besuch bei dem Autor Landolf Scherzer, der vor ein paar Jahren in Wiesbaden im Blauen Salon zu Gast war und sein Buch Grenzgänger vorstellte, eine Wanderung an der deutsch-deutschen Grenze nach der Wende. Lag dir dieses Thema und der Autor besonders am Herzen?
Ja, den Autor habe ich bereits zu DDR-Zeiten gelesen und kennengelernt, erst nachdem es auch möglich war. Und er ist ein beeindruckender Zeitzeuge, der mit auch viel Humor die Entwicklung in Deutschland beobachtet, der viel reist, der jetzt ein Buch über Kuba schreibt, der in China, in Griechenland gewesen ist und das wunderbare Buch geschrieben hat, Stürzt die Götter vom Olymp. Und deswegen, er aus eigenem Erleben, er schreibt nicht von weit weg, sondern wenn er nach Griechenland geht, dann schläft er im schlechtesten Hotel von Thessaloniki, weil er dort den meisten Menschen begegnet, die nicht Touristen sind.
Nochmal zum Buch Grenzgänger. Die Gesprächspartner von Landolf Scherzer auf beiden Seiten schienen mir damals ziemlich melancholisch. Ich habe den Autor danach gefragt.
Die Stimmung war natürlich in manchen melancholisch oder auch in manchen verzweifelt, die dann keine Arbeit mehr hatten oder anderswo. Aber es gab natürlich auch andere Stimmung und man kann das nicht. Manche haben mich gefragt, naja, was ist denn nun? Was ist denn allgemeines Urteil? Ich denke, das war nicht möglich, so differenziert, wie es heute noch ist, das Leben und auch das Miteinanderleben und die sozialen Probleme und vieles andere. So war es damals an der Grenze auch schon. Es gab so viel Freude, dass sich Menschen, die nur 3 Kilometer entfernt gewohnt haben und sich seit 40 Jahren nicht gesehen hatten, zum ersten Mal zum Geburtstag wieder in die Arme schließen konnten. Also das waren schon richtig tolle Erlebnisse, über die die Leute mir auch erzählt haben. Also da war von Melancholie selten die Rede. Es war manchmal von Verzweiflung die Rede, weil einige ja wirklich dann runtergefallen sind nach der Wende. Und aber insgesamt war in diesen Zeit, als ich dann dort bei der Grenze entlang gelaufen war, war auch noch sehr viel Freude darüber, dass es endlich gelungen ist, diese Grenze zu beseitigen.
Sind denn Ost und West mittlerweile nach all diesen Jahren näher zusammengerückt? Gibt es ein größeres Verständnis? Sie kennen ja nun beide Seiten sehr gut.
Ich könnte Sie auch fragen. Ja. Ich weiß nur, dass ich, wenn Sie mich fragen,
das tue ich, ja.
Dann kann ich aber nicht über andere reden, wie die sich fühlen oder wie das sich entwickelt hat. Ich kann Ihnen höchstens erzählen, wie es mir geht, welche Empfindung ich habe. Und das ist eigentlich die ich auch meinem Freund Günter Werf gesagt habe. Ich sage, Günter, es ist doch eigentlich schied egal, ob ich in Köln als Obdachloser unter der Brücke schlafe oder in Dresden unter der Elbbrücke schlafe. Wir haben heute die gleichen sozialen Probleme und gleichen Dinge. Und alle, die jetzt immerzu nur noch von Ost und West reden, denke ich mir, die sollten ab und zu mal, ich mache zumindest darüber nachdenken, dass die sozialen Probleme doch in Ost und West, wir reden mal jetzt nicht von Renten, wie viel die einkriegen oder von Löhnen, ja, das ist unterschiedlich natürlich und das ist idiotisch. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass wir in einem vereinten sozial positiven und sozial negativen Deutschland leben. Beide, Ost und West. Und von daher gibt es eigentlich keinen Unterschied.
Ich hatte lange den Eindruck, dass es doch starke Animositäten noch gibt im Osten, dem Westen gegenüber. Also man macht sich so seine Gedanken. Wir im Westen, wir kennen den Osten nicht besonders gut, muss ich sagen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, auf die Wahrnehmung von Menschen wie Ihnen, von Schriftstellern.
Es gibt natürlich etwas, worunter heute der Osten immer noch leidet. Und das sind die zweitklassigen oder dritt- oder viertklassigen, ich weiß es nicht, Karrieristen, die damals zur Wendezeit hier rübergekommen sind und sich wie Zecken, hier unten habe ich ja eine Menge Zecken, festgebissen und eingesaugt haben. Die drüben im Westen nichts geworden wären, weil sie einfach eben nichts geworden wären, weil sie nicht fähig sind zu vielen Dingen. Aber die sitzen eben hier noch an vielen, vielen Stellen im Osten, fühlen sich, werden immer fetter. Und das ist das Bild, was viele auch vom Westen haben. Aber ich kann also die auch nicht verknusen, was normal ist. Es ist normal, dass wenn Menschen spüren, das ist damals in den Kolonialstaaten so gewesen, als die Portugiesen merkten, wir können nach Angola gehen, dort können wir noch wer sein. Da gingen auch die hin, die in Portugal nichts geworden wären, nach Angola. Und das Gleiche ist hier passiert. Und die sitzen immer noch. Und die sitzen da, machen nichts, sitzen mit ihren, auf Deutsch gesagt, fetten Ärschen auf den Sesseln, haben etwas zu bestimmen und sind in keinster Weise kreativ. Und das ist eigentlich das, wo ich meine ganz persönliche Animosität habe gegen diese Leute, die da, es sind großartige Menschen rübergekommen auch, die wirklich hier geholfen haben, aber es ist auch das mit rübergekommen, was bei euch nichts geworden wäre.
Sie haben hier in der Nähe einen Ableger von Pegida, Sygida.
Ja.
Wie stark sind die hier?
Sygida ist, wenn Sie in meinem Buch Der Rote, habe ich ja Sandin gegen die Mustai genommen und vieles andere damit, gegen Sygida. Da waren sie noch stark. Im Moment gibt es Sygida überhaupt nicht mehr hier, aber Thüringen hat natürlich ein rechtsnationales Potenzial, da eben viele Leute von NPD oder anderswo sich hier Grundstücke gekauft haben oder sonst was. Und das ist das Problem, dass in Thüringen sich Gruppierungen der Neonazis, die sich sonst irgendwo nicht treffen können, sich hier in Thüringen treffen. Aber das hat mit Sygida eigentlich in dem Sinne nichts mehr zu tun. Da sind natürlich Teilnehmer von Sygida, aber Sygida selber ist genauso wie Pegida, sind entweder in der AfD aufgegangen oder in der NPD aufgegangen, aber haben sich damit aufgelöst.
Ja. Halten Sie es für eine periphere Erscheinung, die weniger werden wird?
Das kann ich nicht beantworten. Ich wünschte mir, dass es weniger wird. Aber ich kann nicht sagen, da ich in diese Strukturen nicht hineinschaue. Ich weiß nur, dass es natürlich eine Ohnmacht auch gibt in einem Rechtsstaat. Eine Ohnmacht natürlich, solange eine NPD eine normale Partei ist. Ja, dann kann sie Häuser kaufen, da kann sie Konzerte geben, da kann sie alles andere machen. Und da sie einen Zulauf hat, auch durch die AfD oder andere in dieser Gesinnung, wir müssen uns jetzt nicht vormachen, was diese ganze Flüchtlingspolitik und vieles andere, was da an Versagen da war und auch da ist, dass von daher auch mit den sozialen Problemen, die nach wie vor eben ungelöst sind, die Verteilungsschere in Deutschland wird größer, nicht kleiner. Und wenn die Verteilungsschere größer wird, glaube ich, haben natürlich auch solche sozialen Hassateure wie die von der AfD oder von den Rechten eine Möglichkeit, sich immer weiter zu entwickeln. Ich weiß es aber nicht, wie es passieren wird.
Soweit Landolf Scherzer. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Achim?
Nein, ich kann ihm eigentlich nur recht geben, weil warum wir in Wessis und Ossis zerfallen sind, hat auch was damit zu tun. Die ersten, die rübergingen, waren Gebrauchtwarenhändler, Versicherungsvertreter und Zeitungsdrückerkolonnen. Und das war nicht besonders fein. Und es ist auch richtig, dass nicht immer die Besten abgestellt wurden, sondern viele öffentliche Verwaltungen, auch private Unternehmen dann gesagt haben, wen können wir denn erübrigen? Und dass es Görlitz heute eigentlich vergleichsweise gut geht, hat wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass wir Wiesbadener damals unsere Besten rübergeschickt haben. So viel zu Landolf.
Zu Landolf Scherzer. Die Bücher von Scherzer geben uns im Westen unbedingt lesenswerte Einblicke in die Geschichte der DDR und die Mentalität der Menschen in Ostdeutschland. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Dieter Zimmer ins Spiel bringen, der übrigens Mitglied im Blauen Salon ist. Dieters Buch über seine Kindheit in Leipzig nach dem Krieg, Für 'n Groschen Brause, war über Jahre ein Bestseller und wurde gerade wieder neu aufgelegt in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Ein Buch, so finde ich jedenfalls, das Welten eröffnet, wenn man keine Beziehung zum Osten hatte. Jetzt eine ganz kurze Pause mit einer Musik, die unser Gast Achim Exner gerne hört. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Stargast Achim Exner. Nachdem wir jetzt Hannes Wader gehört haben.
Ich hab einen grauen Star, deswegen Stargast.
Das sagst du. Weiter geht es mit den Aktivitäten des Blauen Salon.
Ja, ich kann anschließen an Hannes Wader, den wir eben gehört haben. Ja. Wir hatten aus den Sangesbrüdern oder Liedermachern bei uns auch gehabt.
Hein war schon gestorben.
Den hatten wir in der Hauptkirche in Biebrich. War auch eine beeindruckende Veranstaltung. Und natürlich viele Künstler.
Stichwort Kunstausstellungen. Wie viele hat es schon gegeben? Kannst du dich erinnern?
Mittlerweile haben wir mit Nanette Skriber, Malerin und Sängerin, Songpoetin, die 43. Ausstellung. Und wir haben immer Künstler gehabt aus der Region und viele, viele aus Wiesbaden. Matthias Gessinger, Klaus Böttger, Manfred Reusing, Heidi Bastian, Karl-Maria Müller, Valentine Goldmann, Wolfgang Kahrt, Monika Wernicke, Volker Kriegel, Christa Breitenfelder, also Marc Vandenbroek, der ja lange hier in Wiesbaden in Kolleg gelebt hat. Das kann man schon sagen, ein Querschnitt durch das, was es in Wiesbaden an Kunst gibt. Und das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Wir haben jetzt eine Chinesin, die wir ausstellen. Demnächst, am 29. September, wird Ying Zin-Zil bei uns ausstellen, die aber auch als regionale Künstlerin gilt, weil sie in Mainz lebt und seit fast 40 Jahren mit einem Deutschen verheiratet ist. Aber ihr Deutsch ist so wie mein Chinesisch.
Na, dann sind wir gespannt drauf. Also aktuell in Achims Rathaus in der Diltalstraße in Biebrich zu sehen, Werke von Nanette Skriber, du hast es gesagt, mit der dich eine Art Geistesverwandtschaft verbindet.
Ja, mindestens leben wir zurzeit ähnlich, weil sie lebt auch auf einer Insel vor der Küste von Afrika und ich lebe auf einer Insel vor der Küste von Südamerika. Und wir haben uns kennengelernt, das ist über 30 Jahre her und jetzt gerade anlässlich dieser Ausstellung, weil sie nach Wiesbaden-Frauenstein gezogen ist, wenn sie in Wiesbaden ist, wiedergesehen. Und es war eine fantastische Vernissage.
Und was ist das Verbindende, wenn man auf einer Insel wohnt? Hat man da ganz spezielle Erfahrungen, die man dann teilen kann?
Ja, es sind beide völlig unterschiedliche Welten. Also das ist, und die Menschen sind ja teilweise ähnlich, weil dort leben noch die Schwarzen aus Afrika und bei uns leben die Nachfolger der Slawen, die auch aus Afrika gekommen sind. Ja, und der Blaue Salon wird auch in diesem Jahr wieder eine Reihe noch von schönen Veranstaltungen haben. Unsere nächste Reise geht übrigens ins Dreiländereck, Holland, Belgien.
Achim, das ist nächstes Jahr, ist noch lang bis hin. Bleiben wir bitte bei Nanette Skriber, denn sie ist nicht nur Malerin, sondern du hast es ja auch gesagt, Songpoetin. Und natürlich spielen wir jetzt ein Lied von ihr und das heißt »Ich dich auch«. Die Ausstellung mit Werken von Nanette Skriber wird noch bis zum Oktober zu sehen sein. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Achim Exner. So, lieber Achim, jetzt kommen wir endlich zu den unerzählten Geschichten, die wir so dringlich erwarten. Da ich sie nicht kenne, kann ich dir auch keine Fragen dazu stellen. Also bitte leg los und sage, warum du sie bisher vor der Öffentlichkeit verborgen hast.
Ja, ich habe immer gewartet, bis die Leute tot sind. Ja, und es gibt auch von Lebenden noch ganz hübsche Geschichten, genauso wie es noch jede Menge zu erzählen gäbe über die Arbeit im Blauen Salon, wo wir mittlerweile über 3000 Menschen haben helfen können, die Gott sei Dank nicht mehr ganz so dicht zu uns strömen.
Du sprichst jetzt vom Achims Rathaus.
Ich von Achims Rathaus, ja. Weil der jetzige Oberbürgermeister Sven Gehrig wieder sehr ausgebaut hat, sein eigenes Bürgerbüro. Und er auch in kleinen Fällen schnell ansprechbar ist. Also ehe ich hierher kam, noch kurz mit ihm zusammen, weil irgendein Kioskbetreiber ein Problem hatte. Bei uns landen jetzt die ganz schwierigen Fälle, die kaum lösbar sind. Aber es macht auch Spaß, an denen zu arbeiten. Und es ist immer unheimlich befriedigend, wenn es gelungen ist, irgendjemandem zu helfen. Also Geschichten von jemandem, der schon tot ist.
Auch von Lebenden, wir sind da nicht wählerisch.
Ja, ich mache noch eine Leben, aber ich mache erstmal einen, der leider nicht mehr unter uns weilt, das ist nämlich Sir Peter Ustinov. Der war in Wiesbaden, soweit ich mich erinnere, mindestens zweimal, jedenfalls hat mich ihn zweimal gesehen. Das letzte Mal bei einer Lesung anlässlich der Maifestspiele. Da gab es dann anschließend einen Empfang und ich habe meinen beiden Töchtern, Judith und Valentine, gesagt, ich gehe heute Abend zu Peter Ustinov. Ah, da wollen wir auch hin, da wollen wir auch hin, da wollen wir auch hin. Habe ich gesagt, Kinder, das geht abends um 11 Uhr los. Die waren damals, ich glaube, so 5 und 10 Jahre alt. Aber sie wollten mit, also habe ich sie mitgenommen. Und der Empfang fand statt im Nassauer Hof, unten im Keller. Empfang der Landesregierung und Empfang der Landeshauptstadt Wiesbaden. Und ich komme dahin und stelle fest, es ist kein Repräsentant der Landesregierung und keiner der Stadt Wiesbaden da. Dem Peter ist das nicht aufgefallen, weil er dachte, ich sei immer noch OB. Und ich habe ihn in dem Glauben gelassen. Und dann fing er an, so gegen 11:30, meinen beiden Kindern, die ihn gegenüber sahen, Kinderlieder vorzusingen. Hat eine halbe Stunde lang Kinderlieder gesungen. Und meine waren total, total hin und weg. Und um Mitternacht habe ich gesagt, so jetzt ist aber wirklich Schluss. Habe die Eltern gesagt, du kriegst jetzt, ich bringe euch noch zum Taxi. Und dann geht er schön ins Bett. Dann sind die beiden ab und ich habe gesagt, ich bleibe noch so lange, bitte, bis er aufsteht, macht man als Gastgeber. Er stand aber nicht auf, sondern wir haben noch lange, lange, lange erzählt und diskutiert und pipapo. Jedenfalls irgendwann war es 2:30, dann wollte er aufstehen, aber es ging nicht mehr. Weil, gut, die Flaschen waren alle leer und wir das Gegenteil davon. Und weil er nicht mehr aufstehen konnte, habe ich zwei Kellner gerufen. Dann haben die beiden Kellner ihn an den Arm genommen. Ich habe die beiden Beine genommen und dann haben wir hübsch zu Fuß ins Bett getragen. Peter Ustinov. Ich hatte einmal mit ihm zusammen eine tragende Rolle. Das war eigentlich schon sehr hübsch und...
Und es anzunehmen, dass er sich daran nicht erinnern konnte, oder habt ihr darüber nochmal gesprochen?
Darüber spricht man nicht. Ja, das war der Abend war einfach toll. Und eine ähnliche, also schon auch witzige Geschichte, finde ich. Das fing eigentlich damit an, wir haben 1985 die erste rot-grüne Koalition in Wiesbaden machen wollen und dann schließlich auch gemacht, was schwierig genug war. Und ein guter Freund von mir, Klaus Biebricher, fragte mich, sag mal, kennst du überhaupt einen Grünen? Da sage ich, nee. Ey, dann komme ich mit dem, kann man heute sagen, Jürgen Zettlitz, der war damals Geschäftsführer bei den Grünen, zu dir. Er kam am Tag nach der Wahl dann zu mir in die Taunusstraße und dann habe ich gesagt, okay, kommen Sie bitte rein. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Kühlschrank noch und hatte tatsächlich eine Flasche Champagner und fragte, ob er das trinken würde. Ich dachte natürlich, der trinkt nur Tee oder sowas, aber der hat heftig genickt. Da habe ich gesagt, das könnte vielleicht klappen. Das war die erste Begegnung mit einem Wiesbadener Grünen. Die zweite Begegnung, also die zweite wichtige Begegnung, war dann ein halbes, dreiviertel Jahr später, nämlich die Grünen sollten benennen dürfen das Ressort Schule und Kultur. Und ich hatte den Grünen damals gesagt, also das entscheidet ihr alleine, wer das wird. Allerdings, wir nehmen nicht jeden. Ihr müsst euch nicht bei der SPD vorstellen, den Kandidaten, sondern nur ich möchte ihn sehen. Und und dann unter Grummeln geschah das dann auch. Und dann kam eines Tages wieder dieser Jürgen Zettels und brachte eine junge Dame mit, Margarete Goldmann. Und wir trafen uns bei Marcello in der Taunerstraße. Und sie behauptet ja heute noch, ich hätte mich gar nicht stark mit ihr befasst, sondern wir hätten dauernd irgendwelche politischen Probleme in Wiesbaden diskutiert. Aber der erste Eindruck war gut und wie wir alle Wiesbadener wissen, waren die nächsten Jahre auch von ihr sehr erfolgreich. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, Frau Goldmann, heute Abend ist im Wiesbadener Kurhaus die Eröffnung des neuen Restaurants von Steigenberger. Da ist ganz Wiesbaden versammelt. Am besten, Sie kommen mit mir mit, da lernen Sie schon die wichtigsten Akteure kennen. Und dann sagte sie, das geht leider nicht, weil Rollkragenpulli, Jeans, Haare mit grünen Streifen und so. Ich habe nichts Angemessenes zum Anziehen dabei. Und dann habe ich gesagt, naja, das Problem, denke ich, kann man lösen. Kleidergröße schätze ich zwischen 36 und 38. Schuhe auch 37. In 2 Stunden haben sie alles, was sie brauchen. Dann bin ich losgerast, habe bei einer Freundin das Kleid besorgt, bei einer Bekannten Perlenkettchen, da die Schuhe, Strümpfe und sonst was. Brachte es dann da, wo sie übernachtet hat und kam dann abends um 20 Uhr im Kurhaus an. Und die ganzen haben wieder gedacht, der Exen hat schon wieder eine neue. In dem Fall wären sie weitsichtig gewesen, aber ich war nicht weitsichtig. Und dann stelle sie vor, der erste, der da war, war Professor Kiso. Und die beiden haben sich angeregt unterhalten und ich musste ein bisschen rum die Honneurs machen, komme zurück zu Professor Kiso, nimmt er mich beiseite und sagt, sagen Sie mal, Herr Exner, kennen Sie schon die Kandidatin der Grünen für Kulturdezernat? Sag ich, Herr Professor Kiso, Sie haben sich doch die ganze Zeit mit ihr unterhalten. Oh, und dann wurden wir an den Ehrentisch gesetzt und da hatte sich der Veranstalter einfallen lassen, die Paare werden getrennt. So saß ich neben Frau Steigenberger und gegenüber von saß mir Hildebrand Diehl und Margarete saß am Ende mit Herrn Lachmann, Pelzmann aus der Wilhelmstraße. Und Frau Steigenberger sagte dann zu mir, sagen Sie mal, Herr Oberbürgermeister, gibt's hier auch Grüne? Und ehe ich antworten konnte, sagte Hildebrand Diehl, nein, nein, da brauchen Sie keine Sorgen haben, zu sowas gehen die nicht. Da sah ich Hildebrand, da unten sitzt Margarete Goldmann. Hui, und das war der erste Abend von Margarete in Wiesbaden. Und wie das geendet ist, weiß jeder. Denn
mehr oder
wir waren,
weniger?
Ja, wir waren die einzige rot-grüne Verbindung, aus der was herauskam, was Hand und Fuß hatte. Unsere gemeinsame Tochter Valentina.
Ups. Schöne Geschichte. Und ich sehe, dass du damals schon sowas hattest von Herbergs Vater. Ja, du hast dich schon gekümmert um die Kleider und um den Schmuck und so weiter.
Macht doch auch Spaß.
Ja, so. Unbedingt. Mhm. Also, welche Geschichte fällt dir noch ein? Kannst du dich erinnern an die Geschichte mit Murray F. Abraham Amadeus? Klingelt es da bei dir?
Ja, da klingelt es insoweit. Der war zu Dreharbeiten im Kloster Eberbach. Da wurde gedreht Name der Rose.
Der Name der Rose, ja.
Bei der übrigens auch ein Wiesbadener mitspielte, nämlich Pete Lancaster. Den ich dann auch wieder später, als er etwas, ich sag mal, verarmt war, wieder nach Wiesbaden geholt habe. Und der ist dann in der Didierstraße, hat er seine letzte Heimat gefunden und ist dann immer im Rollstuhl durch Biebrich. Und zwar nicht etwa auf dem Bürgersteig, der hatte so einen automatischen, sondern immer auf der Straße. Und wenn man die Rathausstraße runtergefahren hat, es war eine lange, lange Autoschlange, da kann man sicher sein, an der Spitze war Pete Lancaster.
Der ist bei uns, der ist bei uns auch schon in der Sendung gewesen. Mhm. Wir hatten sie schon, also sehr viele hatten wir schon hier.
Ja, und der Murray Abraham, den habe ich eingeladen, weil wir hatten gerade im Theater diesen Mozart.
Amadeus hieß das Stück.
Ja. Und er hatte ja
den Salieri
Oscar
gespielt.
Dafür bekommen als Film.
Für den Salieri. Er hat ja den Salieri gespielt.
Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht kommen wollte und sich das anschauen.
In Wiesbaden, muss ich gerade mal sagen, war das Bernd Ripken, der den Salieri gespielt hat. Und die beiden haben sich dann auch getroffen nach der Vorstellung.
Ja, also ich habe ihn da hingebracht und dann auch wieder abgeholt. Und dann habe ich gesagt, ob wir noch einen zusammen trinken wollen. Sagt er, ja, gerne. Aber er wollte zuerst in die Spielbank. Dann bin ich mit ihm in die Spielbank. Und er hatte aber damals war noch Edel, Hemd und Krawatte. Er hat aber nichts dergleichen dabei. Das habe ich schnell noch organisiert. Dann ist er in die Spielbank rein. Ich weiß gar nicht, wie viel, es muss unheimlich viel gewesen, ist an 4, 5 Tischen vorbeigelaufen, hat auf 4, 5 Tischen gesetzt und ging dann mit mir an die Bar. Und dann ging er nochmal zurück und hat kassiert. Hat an dem Abend, glaube ich, 20.000, 30.000 D-Mark gewonnen. Wir haben ein paar Whisky getrunken und dann ging er raus, immer 100 Markscheine an alle möglichen Croupiers zu verteilen. Und dann sind wir gelandet im Entenkeller. Es war eine lange Nacht.
Hast du auch eine Geschichte mit Bill Ramsey auf Lager?
Oh, mit Bill habe ich so viel zusammen erlebt. Nee, eine schöne Geschichte von ihm. Wir hatten ja 1990, 91 eine Partnerschaft mit UNICEF. Und ich hatte damals eine so Art Freundeskreis für UNICEF gebildet. Da war auch Bill Ramsey dabei. Und jeder musste irgendetwas dazu beitragen, dass Spenden für UNICEF zustande kamen. Und Bill Ramsey hat seinen 60. Geburtstag gefeiert im Wiesbadener Kurhaus mit einem großen Konzert und hat sämtliche Eintrittsgelder UNICEF gespendet. Das waren dann, wenn mich dies richtig erinnere, 50.000, 60.000 D-Mark. Und weil wir gerade bei UNICEF sind, eine der schönsten Begegnungen, die ich überhaupt hatte, war mit Audrey Hepburn. Ich durfte mir nämlich, nachdem Wiesbaden mit Abstand die größte Summe von allen Städten gesammelt hatte, das waren damals 2,6 Millionen D-Mark, durfte ich mir den UNICEF-Botschafter aussuchen. Und da war für mich erste Wahl Audrey Hepburn. Und das Schöne war, wir haben eine kleine Tour durch die Gemeinde gemacht, uns hat sie kein Mensch erkannt. Wunderschön. Also das ist eine ganz, ganz tolle Frau mit einem wunderschönen Abschiedsfete mit UNICEF im Hofgut Adamstal.
Ich nehme an, das war dein absolutes Highlight, Audrey Hepburn. Ich bin jetzt auf Bill Ramsey gekommen, weil er gerade jetzt wieder hier in Wiesbaden war und hat eine Vorstellung gegeben im Jazz im Hof. Und es waren natürlich alle wieder ganz hingerissen. Und ich wollte nämlich jetzt gerne eine Musik von ihm spielen, Yesterday. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Achim Exner. Achim, jetzt eine Gretchenfrage. Möchtest du jetzt noch eine Geschichte erzählen? Oder ich habe nämlich auch noch eine Geschichte zu bieten, die du aber schon erzählt hast, und zwar in unserer Sendung über deine Reise zu den Partnerstädten. Es ist die Feuerschlucker-Geschichte.
Oh Gott.
Und die ist so schön, dass wir sie glatt noch mal hören wollten. Wenn du das willst, aber...
Wenn du es möchtest, ist es mir absolut recht, weil ich kann die Leute, die jetzt im Blauen Salon zusammen sind und uns zuhören, um nachher deine 100. Sendung zu feiern, ahnen, dass während du was abspielst, ich vor die Tür springe und eine Zigarette rauche.
Okay, also dann die Feuerschlucker-Geschichte. Und jetzt enthüllen wir etwas aus dem geheimen Leben des Achim Exner, deine Vergangenheit als Feuerschlucker. Jawohl, richtig gehört, als Feuerschlucker. Das ist nun wirklich verblüffend.
Ja, das hat auch ein bisschen was mit Berlin und dann auch mit der Partnerstadt Klagenfurt zu tun. Ich hatte Anfang der 80er Jahre in Biebrich auf dem Gelände des Reitturniers einen alternativen Zirkus, den Fabrikzirkus, zu Gast. Also das Jugendamt hatte das zu Gast. Und als das und bei der Schlussvorstellung haben die mich gebeten, ob ich nicht mit auftreten könnte. Und zwar zusammen mit dem Feuerschlucker. Das sah dann so aus, dass der riesige Flammen da versprüht hat und ich sollte dann eine Fackel nehmen. Und das normalerweise nimmt man beim Feuerschlucker gereinigtes Petroleum in den Mund und dann... Ja, und ich habe dann Wasser genommen und bin mit der Fackel an die Zuschauer ganz dicht dran und habe so getan, als ob ich jetzt puste. Ich habe auch gepustet, aber ich habe die Flagge ausgepustet. Das Thema war erledigt und der schluckte immer weiter und ich fand es so blöd, dass ich das nicht kann und habe ihm dann einfach die beiden Fläschchen vertauscht. Jetzt hatte er Wasser und ich hatte Petroleum. Und es hat funktioniert. Ich wurde auf den Händen rausgetragen und dann haben sie mir gesagt, dass das sehr leichtsinnig war, was ich gemacht habe. Und wenn ich es lernen wollte, sie würden es mir beibringen. Also habe ich da eine Lehre gemacht und habe dann, das weiß in der Tat in Wiesbaden, glaube ich, bis heute kaum einer oder gar keiner. Dann, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich während meiner OB-Zeit dann später immer einmal im Jahr heimlich nach Berlin und bin dort auf der großen Feuerspucker-Schlucker-Show des Ufer-Fabrikzirkus aufgetreten.
Jetzt folgt Feuerschlucker Teil 2, diesmal aus Klagenfurt. Bitte jetzt, Achim.
Ja, und Feuer geschluckt habe ich da auch mal, aber das war ganz blöd. Die Geschichte, die ich eben zu Kreuzberg erzählt habe, haben wir abends beim Bier mal den Klagenfurter Journalisten erzählt. Und die haben gesagt, ach, da müssen Sie zu uns kommen, wir haben noch das große Lindwurmfest, da können Sie doch mal Feuer schlucken. Naja, nach dem dritten Bier habe ich leider ja gesagt und dann das aber dann vergessen. Und ein Jahr später, eben bei diesem Lindwurmfest, war ich dann auch, habe nicht mehr daran gedacht und schaue mir dann die Litfaßsäulen an, riesengroße Plakate, Lindwurmfest, bum bum bum, und am Samstagabend, 22 Uhr, Wiesbadens Oberbürgermeister, spuckt Feuer. Das habe ich gesagt, Gottes Willen. Das hatte ich erstens vergessen, zweitens hatte ich nichts dabei. Also habe ich so erstmal meinen Fahrer losgeschickt in die Apotheke, gereinigtes Petroleum, dann haben wir Mull und wir mussten ja Fackeln bauen und lauter so ein Kram. Jedenfalls, es hat dann doch, ich habe dann in der Badewanne noch geübt, also nicht mit Feuer, sondern mit Wasser, wie man, das muss man ja, wenn man spucken will, so richtig zerstäuben, dass es angereichert wird mit Sauerstoff, dann gibt es diese riechenden Stichflammen, mit denen man Luftballons auslöschen kann oder sonst was.
Aber das hast du nicht geübt in der Badewanne, das Anzünden?
Das Anzünden nicht, aber mit Wasser. Und dann bin ich also auf dem Platz und dann habe ich meinem Kollegen Guckenberger, dem weltberühmten, gesagt, du pass auf, ich habe ein Problem, das ist eine richtige Show, ist nur, wenn es dunkel ist. Aber hier ist erstens laute Musik und zweitens überall Licht und Pipapo. Hat er gesagt, na ja, das stellen wir es ab. Dann hat er den Hauptschalter umfliegen lassen. Plötzlich ging kein Fahrgeschäft mehr, keine Musik mehr, kein Licht mehr. Und ich hatte 5 Minuten Zeit, eine kleine Show auf der Bühne zu machen.
Verrückter Hund. So, Achim ist wieder zurück im Studio. So, leider kriegen wir, was Geschichten betrifft, in dieser Sendung nicht hin. Wir haben nur eine Stunde, aber eine Fortsetzung ist ja jederzeit möglich, Achim. Ja? Zum Schluss noch der Hinweis auf ein umfassendes Werk, das sich jeder besorgen sollte, der sich für die Stadt interessiert. Ein im wahrsten Sinne des Wortes gewichtiges Werk. 1120 Seiten, 1700 Artikel. Es handelt sich um Wiesbaden, das Stadtlexikon. Nach 8 Jahren ist es jetzt fertiggestellt. Gratulation an alle Beteiligten. Ich habe darin geblättert und festgestellt, alles drin. Achim Exner und Radio Rheinwelle auch. Hast du schon gelesen, Achim?
Ich habe, wie jeder, der das Stadtlexikon liest und vermutet, er könnte drin sein, blättert natürlich, wo bin ich? Ich bin da auch nicht frei von. Ich habe mich 4-mal gefunden und es war 3,5-mal alles richtig.
Du stehst aber 6-mal drin.
Ja? Oh.
Ja, ja. Ich habe nachgelesen.
Dann habe ich mich übersehen.
Kannst du mir mal sagen, wie möchtest du denn eigentlich im Stadtlexikon erscheinen? Also mit welcher Großtat?
Oh.
Schwierige Frage.
Gar keine schwierige Frage, weil ich habe ja wirklich eine ganze Menge gemacht. Aber was, auf worauf ich am meisten stolz bin, das habe ich schon als Sozialdezernent begonnen, das ist die Wiesbadener Jugendwerkstatt und die Dome in Mechtilshausen. Das ist ein wunderbares Werk, das mein Kollege Jörg Burgett dann fortgesetzt hat. Darauf bin ich stolz.
Das ist, glaube ich, nicht drin. Ich muss nochmal nachschlagen, ich kann es nicht beschwören. Aber bei einer Neuauflage kommt das dann bestimmt rein. So, das war's mit dem Jubiläum. Schluss für heute. Danke fürs Kommen, Achim, und die unerzählten Geschichten. Danke dir sehr. Wunderbar. Tschüss.
Tschüss.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und wünscht einen schönen guten Abend.